Heldenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Folge 36. Heute geht es um MySQL, um E-Book Reader und um einen Home Server. Heute im Studio Johannes Schlüter. Hallo Johannes.
Hallo.
Dann haben wir noch den Andreas Huber. Hallo Andreas.
Hallo.
Dann haben wir unseren Produzenten Marc Baumann.
Ja, hallo.
Und ich bin der Moderator Kostadin Gonzales. Ja, heute haben wir mal so richtige Techie-Folge. Die ganzen Marketing-Kollegen sind alle weg. Die haben entweder Urlaub oder alle Hände voll zu tun, weil die Kollegen in Urlaub sind. Und deswegen haben wir uns heute mal so ein bisschen technischere Themen überlegt. Ja, fangen wir mal mit dir an. Johannes, was machst du denn so?
Ja, ich bin der Johannes. Ich bin bei der Sun Microsystems seit der MySQL-Übernahme, die jetzt vor anderthalb Jahren angekündigt wurde und dann im letzten Jahr auch abgeschlossen wurde. Mhm. Und bin dort Entwickler in dem Connectors-Team.
Okay, was macht denn das Connectors-Team?
Das Connectors-Team ist die Abteilung bei MySQL, die für die Entwicklung der Connectoren zuständig ist. Mhm. Das sind die Datenbanktreiber für MySQL, das heißt alles vom Netzwerk bis zu einer Programmierschnittstelle liegt in unserem Team effektiv. Das heißt Anschlüsse für die libmySQL, das ist die C-Bibliothek oder Connector-C ist der neue Name von so Standalone-Produkt dafür. Dann haben wir eine C++-API, wir haben eine ODBC-API, JDBC, PHP. Dann neu haben wir auch in Zusammenarbeit mit dem OpenOffice-Team ein Connector OpenOffice, eben native Einbindung in OpenOffice von MySQL.
Cool. Wie muss ich mir das vorstellen? Also jetzt bei OpenOffice mal als Beispiel.
OpenOffice hat seinen OpenOffice-Base und als Datenbank-Frontend, mit dem man wie mit anderen Software-Desktop-Datenbanken erstellen kann. Und klassischerweise kann man damit zugreifen auch über JDBC auf Datenbanken oder Ähnliches. Mhm. Und jetzt haben wir einen nativen Treiber, der eben ohne Java auskommt und dadurch hoffentlich zumindest schneller ist.
Das heißt, wenn ich mir in OpenOffice meine DVD-Sammlung als Datenbank anlege, dann kann ich die mit dem MySQL-Connector auch auf MySQL hosten.
Genau.
Okay, cool. Ja, und was ist da dein aktuelles Lieblingsprojekt in dem Zusammenhang?
Ja, was ich mache, ist ziemlich viel mehr im PHP-Bereich. Das ist mein Steckenpferd im Wesentlichen. Ich mache noch neben meiner Sun-Tätigkeit das Release-Management für PHP 5.3 in dem Open-Source-Projekt. Und das heißt, ich bin Entwickler für den Connector PHP im Wesentlichen. Und wir haben auch ein Projekt im Zusammenhang mit der Optimierung auf den MySQL Query Analyzer.
Okay, gut. Was ist denn jetzt der MySQL Query Analyzer? Also ich stelle mir jetzt mal ganz naiv drunter vor, ich kann mir damit meine ganzen Queries optimieren oder herausfinden, warum die so lange dauern. Ist das ungefähr so die Richtung?
Das ist die Richtung, genau, darum geht es. Was wir mit dem MySQL Query Analyzer machen, der ist Teil von unserem MySQL Enterprise Monitoring Tool. Das ist ein allgemeines Monitoring-Tool für MySQL, was einem Informationen über Performance-Werte deines Datenbank-Servers liefert, dir Tuning-Vorschläge macht oder dir Informationen über deine Replikation liefert. Sind deine Replikation-Slaves hinterher? Was sind da Probleme? Was kann ich machen? Wie kann ich mein System optimieren? Und Teil davon ist dieser Query-Analyzer.
Das heißt, ich schaue, was da für Queries so reinkommen.
Genau. Okay. Das heißt, im Wesentlichen habe ich einen Proxy, den ich mir zwischen meiner Anwendung schalte und den Datenbankserver.
Okay.
Der protokolliert das einmal mit und gibt mir eine Information, was werden für Queries gemacht, wie groß sind die Result-Sets, wie werden die verarbeitet, wie viele Rows habe ich und mir eben auch eine Übersicht gibt, wie viele Abfragen werden gemacht. Wann sind sie denn langsamer? Warum sind sie langsamer?
Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass ich mir bei so einer Datenbank-Query das Leben entweder einfach mache oder unnötig schwer. Wie finde ich denn jetzt heraus, dass das, was als Query reingekommen ist, ziemlich dämlich ist und man das doch viel einfacher machen sollen? Kann das der Query Analyzer von alleine analysieren oder muss man da selber mitdenken?
Man muss immer mitdenken. Ohne Denken wird es relativ schwer, da wirklich was zu machen. Er kann einem helfen, die wirklich kritischen Queries rauszufinden, wenn ich jetzt eine Applikation habe.
Also was sind die Queries, die am längsten dauern? Oder
genau,
was?
Oder wo ich die meisten Daten übertragen muss, was ja auch immer ein Problemfaktor ist. Wenn ich meine Anwendung habe mit meinen zig Queries, die ich abfeuere, möchte ich natürlich auch wirklich die optimieren, auf die es ankommt. Die eine kann zwar etwas komplizierter aussehen, kann man aber noch relativ schnell abgefangen werden, weil es einfach auf kleine Tabellen geht. Ja. Das heißt, rein einmal zu schauen, wie lang ist denn jetzt der Query-String? Das bringt relativ wenig. Das heißt, ich schaue dann schon.
Welcher Query macht die meiste Arbeit?
Genau.
Okay. Und kriege ich dann auch so ein bisschen raus, an welcher Stelle ich meine Datenbank wie optimieren kann, damit solche Queries künftig schneller durchgehen?
Ja, auch das. Mhm. Auch da haben wir eben entsprechende Hinweise. Dieses ganze Monitoring-Tool, dieser MySQL Enterprise Monitor, hat da entsprechende vorkonfigurierte Hinweisbibliotheken, die man als Kunde von MySQL bekommen kann. Mhm. Und die dann automatisch Optimierungen einem vorschlagen anhand des Profils, was die Anwendung hat.
Wo tauchen diese Vorschläge eigentlich auf?
Das ist eine Web-Applikation. Ach so, klickt man sich drauf und bekommt dann die entsprechenden Hinweise angezeigt. Okay, installiert man eben einmal zentral für seine Datenbank-Server-Farm und kann dann da.
Und dann habe ich dann so ein schönes Web-Dashboard, wo alles grün ist und irgendwo ist es rot und dann sagt er mir, da würde man die Query vielleicht so rumdrehen.
Oder da war irgendwie ein zeitliches Problem, da war irgendwie einmal um 3 Uhr nachts irgendwie der Load ziemlich hoch.
Ah, okay, gut.
Und schauen wir doch mal drauf.
Was sind denn so die Top 3 Fehler, die man beim Query-Bauen so machen kann oder die so häufig mal gesehen werden, wo man da schmunzeln muss?
Da gibt es ziemlich viele Fehler, die eigentlich passieren. Die meisten Fehler sind, wenn man sehr komplizierte Abfragen macht, die einfach übermäßig Joins haben, die in der Form keinen Sinn machen, eben einfach relativ einfach mit einmal richtig draufschauen, nochmal mit Abstand draufschauen, leicht rausoptimieren kann.
Okay.
Ansonsten gibt es da so viele Möglichkeiten, dass ich jetzt da...
Ja. Also so eine richtige Auto-Optimierung wie bei Compilern hat man da nicht oder noch nicht?
Nicht wirklich, weil die ganzen Optimierungen hängen sehr stark immer von Datenmengen ab und von Tabellen und da automatisch eine wirklich schöne Vorschläge zu machen, wie man sie manuell optimieren kann. Der Server hat natürlich seinen eigenen Optimierer, der auf relationalen Mathematikebene, das ja aus der seinen Vorlesung hoffentlich kennt,
optimiert, ja.
Die Suchabfrage im Baum mäßig optimiert.
Ja, ich versuche das gerade im Kopf so ein bisschen zu vergleichen mit dem Compiler, weil da schreibst du ja auch dein Programm, wie du dir das denkst, und dann hast du ja auch im Compiler eine Schicht, die versucht, den Code zu optimieren. Das passiert aber eher in dem MySQL, SQL-Parser drin.
Der Server hat halt einen zusätzlichen Vorteil, dass er eben eine Anzahl der Datensätze besser schätzen kann, im Zweifelsfall ohne lange Analysen zu
verfolgen. Das heißt, der Query Analyzer ist eigentlich eine Ebene über dem typischen Compiler-Problem oder dem typischen Optimierungsproblem. Der guckt dann nochmal eine Ebene höher drüber nach dem Motto, was richtet deine Query eigentlich beim Server so alles an und muss das denn so sein? Genau. Okay. Ja, und du hast auch den MySQL Enterprise Monitor erwähnt. Das ist sozusagen das drüber geordnete Framework, in dem der Analyzer mit eingebunden ist.
Genau, das ist Teil der MySQL Subscription, wenn man eben nicht rein den Community-Server verwendet, sondern sich eine Subscription besorgt, dann bekommt man eben unter anderem den MySQL Enterprise Manager, der eben, wie ich vorhin schon sagte, die ganzen Monitoring-Möglichkeiten einem liefert.
Okay, das heißt, das ist dann die Web-Oberfläche, wo ich dann im Grunde den großen Blick auf alle meine Datenbanken habe, wo ich sehen kann, wie geht es meinen einzelnen Servern und wo tut es weh und warum und so.
Genau.
Was kann er sonst noch, außer Queries analysen und mir zu sagen, welche Server ich habe?
Wichtiges Feature ist Replikationsmonitor. MySQL ist ja dafür bekannt, dass du relativ leicht eine Replikation über mehrere Server fahren kannst, im Vergleich zu anderen Datenbanken. Und bei einer Replikation ist es natürlich wichtig, dass man schaut, dass die Replikationsslaves möglichst aktuell sind. Zumindest in vielen Szenarien. Es gibt natürlich Szenarien, wo das nicht ganz so kritisch ist, aber in den typischen Szenarien sollte es aktuell sein. Und auch da gibt er einem Konfigurationshilfe für deine Replikation und informiert dich, was denn los ist.
Das heißt, wenn ich feststelle, dass meine Replikation im Schnitt eine Stunde dauert, bis die Daten auf dem Replikationsserver landen, dann ist das zu wenig. Dann muss ich mir angucken, was passiert da eigentlich, ob ich das Netzwerk oder den Server verbessern muss oder was auch immer. Cool. Ja, und dann hast du noch PHP angesprochen. Du hast ja auch noch als Nebenprojekt bist du mal eben Release Manager.
Ja.
Wie geht's denn dem aktuellen PHP Release?
Wir haben jetzt vor anderthalb Monaten, glaube ich, ist es jetzt, die PHP 5.3.0 Version released. Das ist ein großer neuer Release, der ziemlich viele Features hat, die eine sehr starke Veränderung der Sprache sind. Es sind so Features drin wie Namespaces, aber auch ein Feature wie GoTo.
Oh, das taucht immer wieder auf, der Schrei nach dem Go-To. Ne? Ja. Jede Programmiersprache fängt genau, jede Programmiersprache fängt damit an, ach, das brauchen wir nicht, wir haben tolles, objektorientiertes, was weiß ich nicht, Konzept, und dann spätestens nach 300 Releases, ah, wir haben jetzt doch noch ein Go-To implementiert.
Es gibt so einen Anwendungsfall, der wo es was Sinn macht, das ist halt, wenn man Code-Generatoren schreibt.
Ach so.
Das heißt, einen Code zu generieren, der ohne GoTo auskommt, kann relativ schwer sein, wenn man das automatisch macht. Ansonsten sind das sehr, sehr abstruse Anwendungsfälle, die ein GoTo brauchen.
Ja, ja.
Aber
das Blöde ist, man öffnet damit dem hässlichen Programmieren Türe und Tor und dann taucht plötzlich ein GoTo auf.
Das mit PHP nicht sowieso schon.
Ja, 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 das ist schon richtig. Ich habe da auch meine gespaltene Meinung dafür.
Aber von dem her haben wir eine relativ breite Abdeckung. Namespace ist mehr so eine große Anwendung, komplexe Anwendungen, Feature, und GoTo dann doch eher, naja. Und in der Bandbreite sind wir eben mit 5.3.0 gestartet, und jetzt in Kürze wollen wir 5.3.1 als ersten Maintenance-Release aus der Serie machen.
Okay, das heißt, das sind dann Patches, Bugfixes? Genau,
das sind Bugfixes. Wir haben schon einen ganzen Stapel Bugs einfach in den neuen Features, die sind weniger getestet vor allem. Und dann auch in PHP. Also PHP ist ja relativ umfangreich. Wir haben eine ziemlich große Funktionsbibliothek, die wir gleich mitliefern mit mehreren tausend Funktionen. Und das ist einfach ein Umfang, wo sich es nicht ganz vermeiden lässt, dass da Bugs drin sind, logischerweise. Ja,
also Release Manager stelle ich mir so ein bisschen vor wie so ein Projektmanager, nach dem Motto, du entscheidest, wann das Release jetzt fertig ist, mit wie vielen Bugs man noch leben kann und trotzdem releasen kann. Ist das so die Vorstellung?
So eine Art, das PHP-Projekt ist ein sehr Community-getriebenes Projekt. Wir haben eine zentrale Mailingliste, über die Koordination läuft.
Ja.
Und wo versucht wird, immer einen Kompromiss zwischen möglichst vielen und möglichst allen Leuten zu finden, was alle Fragen angeht, von was sind die kritischen Bugs, über welche Features wollen wir haben, welche Features wollen wir nicht haben, und dementsprechend dann auch dort diskutiert wird. Allerdings muss ja am Ende eine Entscheidung getroffen werden, und wenn es nicht klar erkennbar ist, dann habe ich doch das Gewicht, dass meine Stimme zählt.
Du bist sozusagen der Schiedsrichter, der dann
irgendwann
mal Ruhe schreit, wir müssen auch mal releasen und so.
Genau, und ich bin dann auch der den Ärger dafür bekommt, als Belohnung sozusagen.
Ja, klar, natürlich. Dann heißt es, siehste, wir haben dir doch gesagt, dass wir das... Okay, verstanden. Ja, ja. Okay, cool. Ja, kriegst du dann auch mal Lob von PHP-Anwendern, so danke für die Release, oder ist das mehr so die Art von Job wie bei den Systemhelden, wo eigentlich niemand kommt und sagt, danke, dass die E-Mail funktioniert?
Das typische Feedback sind natürlich Bug-Reports.
Ja, klar.
Und was habt ihr euch bei diesem Feature gedacht, und wieso funktioniert das nicht so, wie ich das erwarte?
Okay.
Das ist das typische Feedback, weil das Danke-Feedback ist relativ schwer.
Ja, klar.
Weil irgendwie, wenn man jetzt der einfache Anwender ist, kann man ja auch nicht einfach mal hingehen und mal anschreiben, da hat man natürlich dass man ein bisschen zögert und das nicht unbedingt möchte.
Ja.
Was ich mache, ist, dass ich relativ viel auf Konferenzen unterwegs bin und dort irgendwie Vorträge halte und mit Leuten ins Gespräch komme. Und das ist dann immer wieder sehr schön zu sehen, wie die Leute sich freuen, neben den ganzen Bug-Reports und neben den ganzen Flamereien von wegen, dass wir alle blöd sind, sieht man dann auch Leute, die sich wirklich freuen.
Ja, das glaube ich. Ja, der Andi, der hat immer wieder mal so interessiert zugehört. Was sind denn so deine Erfahrungen mit MySQL, PHP, Monitoring und allem?
Ja, also wir setzen auch den MySQL Enterprise Monitor ein, weil wir bei uns, also wir haben sowohl MySQL-basierte als auch Oracle-basierte Tools fahren deswegen beide Enterprise-Tools. Von daher kenne ich diesen MySQL-Monitor und muss sagen, also ich bin da eigentlich auch recht begeistert davon. Der hat auch so eine automatische Vorschlagsdatei. Also das muss man sich so vorstellen, da ist gewisse Werte werden überwacht, und wenn ein Schwellwert überschritten wird, wird einem ein vorgefertigter Erklärungs- und Text angezeigt, der Verbesserungsoptimierung gibt. Also sowas wie dieser Index wird fast nie benutzt. Den könnte man auch wegschmeißen, dann spart man sich die Rechenleistung zur Pflege. Oder auf dieser Tabelle passieren zu viele Full-Table-Scans.
Mach doch mal
einen eventuell Index. Würde sich da ein Index anbieten. Also von Das war eigentlich schon immer ganz praktisch.
Der nächste Schritt wäre eigentlich, wenn er den Index automatisch anlegt und sagt, guck mal, ich habe jetzt eine Woche lang diesen Index ausprobiert und schon ist alles 20%
schneller. Wobei du unbedingt möchtest, weil natürlich, wenn du dann deine Schreiboperation hast, jeder Index ist halt deine Schreiberei ausbremst.
Und also ich muss sagen, ich gehöre zu den Anwendern, die, wenn sie ihr Open Office installieren, erstmal in die Autokorrektur reingehen und alle Optionen ausmachen, weil ich bin jetzt nicht der Freund von Software, die meint, sie ist schlauer wie ich.
Ja, das stimmt, ja.
Deswegen bin ich da eigentlich ganz froh drüber, dass das wirklich ein Monitor ist, der mir sagt, was ich tun kann. Mhm. Auch Links gibt, wo so auf Doku auch eine Erklärung gibt, aber nicht einfach anfängt, hier mitzudenken und von sich aus was zu machen.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz so. Und also was ich auch sehr viel nutze im Monitor, ist, es gibt eine Seite, die so verschiedene Systemwerte abfragt. Und da wird auch ganz viel vom also nicht MySQL internes, sondern von dem normalen Solaris-System gemonitort. Sodass ich dann, also wenn ich dann in den MySQL-Monitor reinschaue, sehe ich auch gleich noch, wie die CPU-Last ist, wie die Memory-Auslastung ist, wie... auch der Load, der von anderen Applikationen generiert wird, und das ist eigentlich auch ganz praktisch. Mhm. Ja, mit PHP habe ich auch meine gespaltenen Sachen. Also wir setzen PHP ein, weil einfach es gibt diverse fertige Software, die alle PHP geschrieben ist.
Klar.
Mhm. Ich persönlich bin aber eher der Java-Entwickler. Also wenn ich irgendwas selber programmiere, dann setze ich mich meistens mit Java hin.
Ja, ich kenne PHP schon aus Studienzeiten, also von so Ende der 90er Jahre habe ich damit schon mal rumgespielt. Damals hat man sich das angeguckt und hat gedacht, das ist ja ganz nett. Das war
ungefähr so PHP 3?
Wahrscheinlich, ja. So habe ich mir gedacht, das war Mitte der 90er, habe ich damit auch schon ausprobiert, also als es relativ früh war. Und dann habe ich mir auch als Informatiker damals gedacht, ganz nett, aber das ist eigentlich nur Skriptgehacke.
Ich meine, PHP ist entstanden zur Lösung von bestimmten Problemen, die gewisse Leute einfach hatten.
Ja, es ist best, weil die Leute früher alles mit Perl gemacht haben.
Das zum einen, und zum anderen einfach ein relativ einfacher Weg. Ja. Ich habe hier meine Webseite, ich möchte an die Formulardaten rankommen, die einmal in die Datenbank speichern, das ist alles, was ich so an Logik brauche.
Inzwischen verstehe ich das so, auch. Ich habe auch inzwischen schon mal ein Drupal installiert und gemerkt, okay, man kann damit auch was Vernünftiges machen. Aber das ist schon interessant zu beobachten, wie das immer wieder so ein Kampf ist zwischen den Tools, die mehr so von oben herabkommen, so die reine Lehre verbreiten. Und dann gibt es aber immer wieder Tools, die so von unten rauskommen, die so aus dem Pragmatismus kommen. Und die Wahrheit ist immer irgendwo dazwischen.
Richtig.
Und am Ende
es gibt kein Tool, das alles für dich macht.
Ja, genau. Und am Ende kriegen dann aber auch die Skript-Hacker mit, dass es Sinn macht, sich Gedanken zu machen, bevor man das Skript schreibt. Und dann kommen plötzlich irgendwelche sehr schön durchdachten Anwendungen heraus, die aber viele Konzepte umsetzen, die man auch hätte einfacher haben können, wenn man von vornherein in, was weiß ich, C, Java oder so geschrieben hätte. Aber
die meisten Konzepte, die du mit anderen Sprachen machen kannst, hast du in PHP auch zur Verfügung.
Richtig.
Von dem her, du hast, wenn du PHP machst, hast du halt den Vorteil, dass eine oder die einzige Sprache, die wirklich von Grund auf rein für Webgeschichten gedacht ist und da auch alle Webthemen wirklich nah dran hat. Das heißt, du kommst sofort an deine Formulardaten ran, ohne irgendwelche langen Umwege gehen zu müssen, ohne irgendwelche Frameworks zusätzlich aufbauen zu müssen.
Ja.
Und auch die ganze Ausgabefunktionalitäten, du musst irgendwie dein HTML-Ausgaben irgendwie escapen oder solche Geschichten, sind halt alle direkt dran, weil es genau dafür gedacht ist.
Und es ist halt einfach so, in dem Standard 5 Euro im Monat Webspace habe ich halt PHP.
Klar.
Aber ich habe leider noch keinen wirklich, also günstigen gefunden, wo ich Java laufen lassen kann. Selbst bei den kleinen virtuellen Servern ist dann meistens das RAM zu stark limitiert, als es da, dass man da dann wirklich gut.
Das stimmt, ja.
Das ist irgendwie noch, was mir fehlt.
Das ist also, sogar
jemand
PHP
hier
ein Problem. Hm.
Von unseren Hörern einen Webspace weiß, wo man Java-Applikationen laufen lassen kann, dann wäre ich cool, da für Hinweise dankbar.
Das ist bei PHP auch schon schwierig. Ich habe mir auch für einen privaten Blog mal so ein Drupal irgendwo auf einem großen Webspace-Hoster mal eingerichtet und dabei auch gemerkt, dass man relativ schnell in irgendwelche Speicherbeschränkungen läuft, wenn man einfach nur mal so ein Content-Management-System auf PHP-Basis mit MySQL alles zusammenlaufen lässt und dann die falschen Optionen verwendet, dann kann man da auch Probleme bekommen. Das geht ganz schnell. Ja, und wenn man dann solche Dinge macht, dann braucht man öfter mal Dokumentation, um jetzt mal so eine lange Brücke in unser nächstes Thema zu schmieden. Und da haben wir uns dann, nämlich als der Andi und ich, uns unterhalten, als wir mit der letzten Folge fertig waren, dass eigentlich erstmal Sinn machen würde, sich diese ganzen E-Paper-Geschichten oder E-Book-Reader anzugucken, ob die denn jetzt so weit sind, dass man die auch benutzen kann. Und das hat alles irgendwann mal angefangen vor einem guten Jahr, als ich in Amerika mal so ein Ding gesehen habe. Da habe ich so ein Sony Libri E mal irgendwo im Geschäft draußen gesehen zum Anfassen. Und diese E-Paper-Sachen sind wirklich cool. Also das ist wirklich zwischen Bildschirm und Papier genau die Lücke dazwischen, die da gefüllt wird. Man, das sieht aus wie ein Bildschirm, aber ist nicht hintergrundbeleuchtet. Sondern man kann ganz normal mit dem Tageslicht damit arbeiten und vom Lesegefühl ist das viel angenehmer als ein Bildschirm, weil das wirklich einen hohen Kontrast hat und man das Gefühl hat, auf Papier zu gucken. Das Blöde ist, dass es da natürlich wie bei jeder jungen Technologie im Moment ein Chaos von verschiedenen Formaten, verschiedenen Anbietern und verschiedenen Konzepten gibt und man da nicht so richtig durchgucken kann. Tja, wo fangen wir denn am besten an? Fangen wir an, es gibt verschiedene E-Book-Formate. Offene, geschlossene, mit oder ohne DRM. Jeder E-Book-Reader hat irgendwie fast ein eigenes Format oder verwendet eine andere Form, die Bücher drauf zu kriegen. Da gibt es natürlich von Amazon den Kindle, den es nur in den USA gibt. Und von denen irgendwie die halbe Welt hofft oder spekuliert, dass es irgendwann mal auch in Europa was gibt. Dann gibt es von Sony was eigenes. Das ist dann mehr so die Sicht eines großen Elektronikunternehmens auf das Thema, die dann den Webshop eher nebenbei aufgestellt haben. Habt ihr mal was von Texter.com gehört? TXTR.com, bin ich irgendwann mal drauf gestoßen. Die haben eine Webseite, die sehr aussieht wie, wir machen jetzt den coolen Bookreader vor dem Herrn, aber im Moment gibt es nur Software von uns. Die scheinen da was in der Mache zu haben. Und dann, als ich das Thema schon fast aufgegeben hatte, bin ich dann auf einen Reader gestoßen, der heißt Elias von einer Firma, die iRex heißt. Und die gehört wohl Philips. Das klingt so ein bisschen nach der europäischen Antwort auf die Sony-Fraktion. Und der größte Kritikpunkt bei diesen ganzen E-Paper-Geschichten ist der, dass man bei einem Buch sich einfach Notizen machen kann oder man kann da irgendwie die Ecke umbiegen oder man kann da einfach rummalen im Text und das kann man bei einem E-Book nicht. Und diese neueren E-Book-Reader, die scheinen das zu fixen. Also bei Sony gibt es jetzt einen neuen E-Book-Reader und auch dieser Elias, die haben eingebautes Grafiktablett. Das heißt, man kann wie bei seinem PDA da so einen Stift rausziehen und dann drauf rummalen und auf dem Buch dann Notizen machen. Also das klingt dann auch praktisch. Und eigentlich wäre das schon gut, weil man schleppt ja jede Menge Doku mit sich rum und man muss nicht immer seinen Laptop mitnehmen.
Ja, dann würde es nämlich nicht nur die Bücher, nee, ich sage jetzt mal nicht ersetzen, weil ersetzen tut es, denke ich mal nicht, aber dann könnte man nicht nur ein paar Bücher mitnehmen, sondern auch seinen Blog.
Genau.
Also das ist, denke ich mal, ein guter Ansatzpunkt, dass man halt einfach auch wirklich seine Notizen dann auch in diesen Reader reinmacht und das dann vermutlich wegen Rechenleistung dann eher auf dem PC dann erst die Texterkennung laufen lässt.
Ja, aber auch solche Dinge wie jetzt RSS-Feeds kann man sicherlich gut drauf lesen, weil noch muss man die umständlich am Rechner lesen oder mit Ach und Krach auf dem Handy. Auf so einem Reader wäre das schon nicht schlecht.
Ja, wobei da gibt's eine Webseite, mir fällt der Name gerade nicht ein, da kannst du sagen, welche RSS-Feeds dich interessieren und die stellt dir dann ein PDF täglich zusammen mit deinen RSS-Feeds, was auch so spaltenweise wie eine Zeitschrift oder eine Zeitung ein bisschen aufgebaut ist.
Okay.
Also es kommt dann wirklich so im Zeitschriften-Look.
Okay.
Mit mehr Spalten, Satz und so. Mhm. Und das kriegst du dann täglich per E-Mail.
Und kannst dir dann ausdrucken.
Für die Internetausdrucker.
Oder auf deinen E-Book-Reader laden.
Für Internetausdrucker.
Okay. Ja. Ja, also da scheint was zu kommen. Also die Preise, die bewegen sich aber alle noch so ein bisschen im eher höheren Rahmen. Ich glaube, den billigsten Reader, den ich gefunden habe, der lag bei irgendwie 300 Euro, aber ohne Notizen und gesponsert durch irgendwelche Bücher, die man dann noch mitkaufen soll. Aber so ein richtig ordentlich mit Platz und so ist man eher bei 600 Euro noch und das kann noch besser werden. Vielleicht wird es ja was zum Weihnachtsgeschäft oder sowas.
Ja, das mit dem Platz ist auch noch so eine Sache, weil also ich würde mir auch so irgendwie so einen SD-Kartenslot wünschen, wo man dann sagt, okay, man hat hier seine Bücher auf der Karte, kann da mit relativ günstig und einfach den Speicherplatz noch erweitern. Und das ist ja bei diesen richtig geschlossenen Systemen, die ja dann auch nicht möglich oft.
Ja, die Systeme scheinen alle semi-offen zu sein, sprich man kann sich selber seine eigenen PDFs da draufladen, das geht mehr oder weniger einfach und die DRM-Kacke kriegt man nur, wenn man sich kommerzielle Bücher herunterladen will und man Gefahr läuft, die kopieren zu müssen. Oh Gott. Auf jeden Fall, das scheint dann beides möglich zu sein. Was ich aber spannend finde, ist, dass die Reader zunehmend auch irgendeine Form von Netzanbindung haben. Also entweder Wireless LAN oder, was beim Amazon schon sehr schick ist, dass die gleich mit einer Mobilfunkkarte ausgeliefert werden und noch nicht mal mit Vertrag, sondern das Ding ist im Kauf inbegriffen sozusagen. Das heißt, egal wo du bist, kannst du in der Pampa sagen, ich möchte jetzt gerne den neuesten Harry Potter kaufen und lesen und dann ist er einfach da. Das ist cool, vor allem wenn man das dann noch mit RSS verbinden könnte. Dann hätte man dann überall seine RSS-Zeitungen liegen und dann von mir aus auch noch die klassischen Tageszeitungen auch, aber da haben die Verlage noch nicht ganz begriffen, dass sie eine Online-Ausgabe noch wirklich machen müssen.
Weil sie dann wahrscheinlich ein Abo verlangen werden, wenn ja, du sicher. RSS-Feeds damit auch lesen kannst, weil momentan kriegt halt der Mobilfunkanbieter einen gewissen Anteil von den Verkäufen und finanziert dadurch halt diese Mobilfunkkarte.
Und wie immer wird sowas auch stark beschränkt durch die Preise, weil die Preise für so ein E-Book sind nicht wirklich zu unterscheiden von den Preisen von den echten Büchern und das heißt, man hat keinen richtigen Anreiz, auf E-Books zu wechseln. Es ist ja nicht wirklich billig. Es ist wie bei iTunes. Ich kaufe meine CDs immer noch als CDs, weil die ungefähr so viel kosten wie auf iTunes und ich kriege dann bessere Qualität und ein echtes Booklet. Da gibt es noch nicht so richtig den...
Und ein besseres Backup. Also ich habe meine ganzen CDs Backup, ja. Auf dem Laptop dabei, aber habe sie in der Schachtel im Keller stehen.
Als Backup,
Wenn wirklich mal der Laptop kaputt geht, muss ich mich halt dann noch mal ein paar Stunden hinsetzen und die CDs alle wieder durchschieben.
Ja, also E-Book-Reader werden langsam interessant, aber so der Stein des Weisen ist noch nicht gefunden. Vielleicht klappt es ja zum Weihnachtsgeschäft. Ja, und damit sind wir schon fast durch. Vielleicht jetzt noch mal so ein kurzes Thema zum Schluss. Ich habe jetzt mal beschlossen, meinen neuen Home-Server zu bauen. Und zwar ist das der erste Rechner, den ich wirklich selber zusammenbaue. Yeah, so richtig mit Gehäuse kaufen, Motherboard kaufen, Kühler draufschrauben und so ein Zeug. Und das werden wir jetzt mal über die nächsten Folgen mal verfolgen, wie sich das Projekt so gibt. Vielleicht fangen wir heute mal an. Was muss denn so ein Home-Server alles für Features haben? Was muss er denn so können? Fang du doch mal an. Was soll er denn deiner Meinung nach so ein Server können?
Also für meinen Home-Server war Vorgabe Solaris, weil ich eben meine Daten auf ZFS haben wollte. Also
klar.
Solaris, ZFS ist, denke ich mal, schon sehr wichtig, weil ich habe es auch am Anfang gesehen mit den, dass da diese USB-Platten dann doch ein paar Fehler haben, was dann das ZFS ausbügelt durch die Spiegelung. Ja, ansonsten halt für einen Home-Server halt, dass man zu Hause auch mal einen Webserver laufen lassen kann, das ist klar. So kriegt man dann halt auch seine Java-Programme ins Internet und dann halt mal rumspielen. Also ich habe mal testweise bei mir einen Java-Server aufgesetzt, weil ich das ausprobieren wollte.
Genau, das ist für mich auch so eine Motivation. So ein Home-Server ist nicht einfach nur ein Datengrab, sondern auch eine Spielwiese, wo man dann auch mal eine Applikation installieren kann. Ich habe ja mal vor langer Zeit so ein von D-Link, da gibt es so ein NAS-Head für Arme, den NSLU2 oder sowas. Das ist so ein kleines Gerät, was irgendwie so ein Embedded-Server ist und dann hängt man seine USB-Platten dran und hat die irgendwie im Netz. Aber irgendwann fängt man an, das Gerät zu hacken und dann überlegt man sich, kann ich da nicht auch einen Webserver drauf installieren und dann wünscht man sich einen richtigen Server. Also das ist wichtig, dass das ein richtiger Server ist. Und damit scheiden diese ganzen NAS-Stations alle aus, bis hin zum Drobo oder was, die alle irgendwie Embedded-Geräte sind. Und wenn man dann mehr machen will, wie zum Beispiel ZFS, dann können die das nicht. Also es sollte ein richtiger Server sein.
Es gibt inzwischen auch DSL-Router, die schon erweiterte. Also DSL-Router hängst du eine USB-Platte ran und macht einen File-Server. Aber du kannst es halt nicht weiter erweitern. Ja.
Genau. Ja, und stromsparend sollte so ein Server schon sein. Ich habe mal ausgerechnet, 1 Watt Stromverbrauch im 24-Stunden-7-Tage-Betrieb ist ungefähr 1 Euro im Jahr, die das Ding kostet.
Ich habe es auch mal ausgerechnet, es ist schon, liegt schon oberhalb von 1,50 Euro im Monat.
Echt?
Ja. Das ist, also, wenn man das ausrechnet, kommt halt darauf an, was man für einen Strompreis hat, ja.
Ja gut, also das tut also schon ein bisschen weh, da sollte man drauf achten. Also dann, mein alter Server, der verbraucht ja noch 80 Watt, trotz PowerNow und so weiter, ist halt eine ganz normale Opteron-Maschine, da muss heute eigentlich mehr gehen. Aber Intel Atom ist für mich nicht so die Lösung, weil ich wünsche mir schon ECC-Memory, muss ich sagen. Also wenn man schon ZFS mit Checksummen und allem macht, dann will man auch ECC-Memory haben, sonst sind die Datenblöcke korrupt, bevor die Checksumme berechnet wird.
Das ist aber jetzt was sich bei normalen PC-Hardware nur wahrscheinlich schwer finden lässt. Also
ne, das geht wohl nicht so schwierig. Also das geht dank AMD, um jetzt mal so, ich will jetzt keine Werbung machen, aber bei AMD ist ja der Memory-Controller auf dem Chip drauf und das sind ja alles ähnliche Designs, ob das jetzt Opteron ist oder Athlon oder Phenom oder sowas. Alle haben sie den gleichen Memory-Controller oder das gleiche Grunddesign und das heißt, alle unterstützen sie ECC, das muss nur noch das BIOS zulassen. Da sind aber die ganzen Mainboard-Hersteller da sehr schlampig. Also wenn man sich mal Mainboards vergleicht, erstens sind das immer ganz komische Übersetzungen aus dem Taiwanesischen ins Englische, wo dann dreimal abgeschrieben wurden und irgendwann dann im Online-Shop landen und die dann irgendwie aus ECC und nicht ECC machen die dann auf einfach mal nicht ECC und dann muss man dann lange recherchieren, um herauszufinden, ob die das können. Aber es geht. Also ECC geht, man muss nur lange suchen. Und teilweise ist es auch Politik. Also manche Chip- oder Mainboard-Hersteller behaupten einfach, dass ECC ja nur was für den Servermarkt ist und der Konsumer braucht das nicht. Und dann hat man es einfach nicht. Aber ich finde, ECC sollte schon möglich sein. Ja, und viele Platten soll das Ding können. Also 4 Platten für Daten wäre schon gut. 2 geht noch, aber das ist das größte Problem, Gehäuse zu finden, wo mehr als 4 Platten reingehen. Also 4 Platten plus 2 Bootplatten, also eigentlich 6. Und was jetzt nicht gleich wieder so ein Mega-Tower-Gehäuse ist, was viel Platz wegnimmt. Das ist dann schon. Naja, und dann sollte so ein Server leise sein, weil nicht jeder hat einen Keller, wo er den aufstellt. Und das sind so die Anforderungen. Nächste Folge lösen wir dann auf, was dann so rauskommt an Hardware, was da so potenzielle Hardware ist. Und vielleicht können unsere Hörer uns ja bis dahin an kontakt@systemhilfen.com so ein paar Vorschläge einreichen, was denn da so für Motherboards, Gehäuse, Server-Hardware da bei euch rumsteht. Natürlich neben den ausgedienten Servern, die man so von der Firma mitgenommen hat. Gut, zum Schluss haben wir noch ein paar Neuigkeiten. Ja, KDE auf OpenSolaris ist jetzt angekündigt worden. Da gibt es ein paar Leute, die haben das gemacht. Die sind alle im Dunstkreis von einer Prager OpenSolaris Usergruppe. Da stellen wir euch den Link mit hin. Das heißt, viele KDE-Fans werden jetzt auch auf OpenSolaris glücklich. Und was ich gestern auf einem AMD-Blog nachgelesen habe, ist, dass Wolfenstein 3D neu aufgelegt wird. Und zwar die Mutter aller First-Person-Shooter eigentlich, nicht? Wenn man schon bei der Mutter der Nation ist, die dagegen wettert, dann haben wir gleich die Mutter aller First-Person-Shooter, die Mutter aller Killerspiele. Also Wolfenstein 3D, wer kennt das nicht? Man rennt durch ein 3D-Labyrinth, was eigentlich 2D ist, aber 3D-Grafik hat. Und damals gab es noch gar keine 3D-Grafikkarten. Das wurde damals noch mit der CPU. Das ist auch
eine guten CPU berechnet worden, ja.
Das ist noch mit der CPU in den Frame-Buffer direkt reingerechnet worden und hat alles Mögliche ausgelöst. Ne? Dank Wolfenstein 3D fingen die CPU-Hersteller plötzlich an, diese ganzen Texture-Mapping-Operationen zu optimieren und dann gab es die ersten Firmen, die daraus noch eigene Chips gebaut haben.
Aber ich weiß noch, die Voodoo-Karte als Zusatz-3D-Beschleunigerkarte, wo dann der VGA durchgeschleift wurde.
Ach, das wurde dann durchgeschleift?
Ja. Oh, du hattest deinen normalen Desktop, hattest du von deiner Grafikkarte. Mhm. Und in dem Moment, wo du ein Spiel gestartet hast, was diesen Voodoo-Treiber drin hatte, hat die übernommen und hat praktisch das normale Signal, was von der Grafikkarte kam, nicht mehr durchgelassen und hat dann den VGA-Port übernommen. Da war so ein kleines Kabel dabei. Mhm. Und die hatte praktisch 2 Anschlüsse und du bist dann von dem Grafikkarte raus in die Voodoo-Karte rein und von dort aus zum Monitor.
Okay. Wurde dann die 3D-Grafik drüber geblendet oder wurde einfach nur das komplette Bild ausgetauscht?
Das war dann nur Vollscreen möglich, weil okay. also die hat dann wirklich.
Achso, sobald du Vollscreen machst,
hat die dann einfach übernommen. Ich glaube, in der ersten Version sogar ein Relais drin gehabt oder zumindest irgendwas Elektronisches. Nein, also schon irgendein Chip, aber der hat im Endeffekt entweder die zwei verbunden oder er hat den Ausgang mit dem 3D-Chip verbunden. Das war im Endeffekt eine zweite Grafikkarte, die aber halt dann nur 3D konnte, die dann für Spiele verwendet wurde.
Cool. Genau, und dann fing man natürlich an, Frames per Second zu messen, um zu gucken, wie schnell der Rechner war. Und diese ganze FPS-Wut, die hat damals auch schon ihren Anfang genommen. Und tja, das ist schon ganz nett. Naja, und das wird jetzt neu aufgelegt. Es wird komplett neu programmiert. Von ID Software wird irgendwann mal auf so einer Games-Messe demnächst gelauncht. Und dann können wir alle wieder Wolfenstein 3D spielen, bevor es indiziert wird. Oder geblockt wird. Vielleicht kauft man sich das Spiel und dann gibt es einen großen Stopp. Bildschirm und
genau.
Wer weiß. Ja, und dann haben wir noch ein paar Events für euch, und zwar diesmal keine Marketing-Events, sondern mal so ein paar Hacker-Events. Und zwar fangen wir mal an. Am 27. August, also in zwei Wochen, trifft sich die Munich Open Solaris User-Gruppe, und da haben wir zwei Vorträge. Einen Vortrag über BSD-Unix, damit wir auch mal über den Tellerrand schauen, und einen Vortrag zum Thema Package-Management mit Open Solaris, wie so ein Package-Repository funktioniert, denn in Nürnberg, dank unseres Systemhelden Gregor Longariva, werden wir in Nürnberg demnächst ein deutschlandweites Open Solaris Package Repository haben. Und dafür brauchen wir Know-how, und da haben wir den Thomas Wagner gewinnen wollen, der am 27.08. dann in München was dazu erzählt. Dann findet am 28. September in Frankfurt ein Cloudcamp statt. Wir haben ja schon über Cloudcamp München geredet, aber vorher findet in Frankfurt noch ein Cloudcamp statt. Das Cloudcamp München ist dann einen knappen Monat später am 20. Oktober, damit ihr euch das schon mal in den Terminkalender schreiben könnt. Ja, und dann haben wir vorhin noch gesehen, die MySQL University geht am 3. September los. Was ist eigentlich die MySQL University?
Die MySQL University ist in der Regel wöchentliches Event, in dem die Entwickler von uns ihre Arbeit einfach mal vorstellen. Das sind dann zum Teil sehr techniklastige Themen, sind zum Teil dann auch mehr die, wir hatten letztens zum Beispiel unser Release-Modell leicht geändert, und da gab es eine Präsentation von unserem entsprechenden Manager dazu, wie das Release-Modell aussieht, was die Gründe sind. Das ist dann nicht ganz so techniklastig, aber meistens dann doch die Entwickler, die die Features implementiert haben, stellen die vor. Zum Teil geht es dann irgendwie auf den Code runter.
Cool.
Je nachdem, wer vorträgt. Das Ganze ist eine Webpräsentation. Nutzt eine Plattform, die heißt DimDim. Das ist eine Flash-Applikation.
Klingt wie dumm. Ja. DimDim, ja.
Das ist eine Flash-Applikation, über die sich der Vortragende eben Desktop sharen kann, per Webcam. Kann man das Bild zur Verfügung stellen, und ein Chat ist integriert, um Interaktivität anzubieten.
Okay, cool.
Und darüber wird das dann vorgeführt.
Und die machen jetzt gerade Sommerpause, und ab dem 3. September geht es wieder los mit New Features im Connector. .net. Dann am 10. September Customizing MySQL Enterprise Monitor, und dann geht's weiter. Super. Ja, und am 3. September gibt es auch nochmal so ein ganz verrücktes Event. Das organisiert gerade Nils Hitze. Das ist auch fast schon ausgebucht, und das ist das Dogbot in München. Und Dogbot ist so eine weltweite, ja, wenn man so will, lose Initiative, nach dem Motto People doing strange things with electronics. Das heißt, da treffen sich Leute, die einfach nur irgendwas Lustiges mit Elektronik machen und dann irgendwie ihre Projekte gegenseitig vorstellen. Und da gibt es am 3. September in München das erste Münchner Meeting, und da wird der Nils eine Handvoll Kits auf Basis von einem Arduino-Mikrocontroller organisieren. Das ist also so ein kleiner Chip, der kostet irgendwie nicht viel. Der kommt schon mit Platine und Eingabe-Ausgabe, und den kann man dann per USB über eine Java-Schnittstelle programmieren, und dann kann man damit eigene kleine Anwendungen bauen. Zum Beispiel, was weiß ich, seine eigene kleine Heimorgel oder kleine Roboter kann man damit bauen oder andere lustige Dinge. Da gibt es die verrücktesten Sachen. Und damit spielen wir dann am 3. September. Also wer da Lust hat, in München Elektronik zu basteln, wir legen euch den Link in die Shownotes. Ja, und damit haben wir, glaube ich, genug für heute. Wir freuen uns über euer Feedback auf Facebook in der Systemheldengruppe oder natürlich auch per kontakt@systemhelden.com. Und alle Infos zu dieser Folge inklusive der ganzen Links über die Themen, die wir hier gesprochen haben, findet ihr im Blog zum Heldenfunk auf heldenfunk.de. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für euer Feedback. Bis zum nächsten Mal.